SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Ständerat sagt Ja zu höheren AHV-Renten. Damit sollen die tieferen Pensionskassenrenten ausgeglichen werden. Dann Genugtuung beim Lehrerverband.
Ich bin vor allem erleichtert, dass es jetzt möglich ist, junge Männer für diesen Einsatz, die Zivis an Schulen, auch wirklich zu bekommen.
Zivis an Schulen, Hintergründe zur Kehrtwende des Nationalrats. Eine Mutter verliert ihre Tochter.
J'ai l'impression d'avoir perdu ma fille.
Wenn sich Kinder radikalisieren und was Gespräche bringen können, in einer Reportage aus Genf. Und auf 10.000 Einwohner kämen in Europa 1,5 Asylbewerber, würden sie ausgeglichen verteilt. Das rechnet Alberto Achermann vor, der Professor für Migrationsrecht, ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy, guten Mittag. Gestern die Kröten, die es zu schlucken galt. Rentenalter 65 auch für die Frauen und eine kleinere Pensionskassenrente für alle. Heute nun das Zückerchen. Etwas mehr Geld von der AHV, 70 Franken mehr pro Monat sollen es sein. Eine Idee, die äußerst umstritten ist. Dominik Meyer hat im Ständerat zugehört.
70 Franken mehr AHV und für Ehepaare gar 260 Franken mehr pro Monat. Schnell ist klar im Ständerat, die große Reform der Altersvorsorge ist am entscheidenden Punkt angelangt.
Diese Leistungsverbesserung ist der Schlüssel für den Erfolg der Revision.
Es ist ein Kernelement.
Und so verlaufen die Fronten beim Streit um die höhere AHV. Rechts ist dagegen, Mitte links dafür. Urs Schwalle von der CVP führt das Befürworterlager an. Er sagt, der AHV-Ausbau solle den Leistungsabbau in anderen Punkten der Reform kompensieren. Vor allem bei den Pensionskassen der zweiten Säule also.
Wir haben es in der Hand, den Leuten zu sagen, ja, wir erhöhen das Rentenalter der Frau. Ja, es stimmt auch, dass in der zweiten Säule noch einige Lücken bestehen. Aber als Gegengewicht haben wir aber die AHV-Renten erhöht.
Mitte links also will ausbauen, um Abbau an anderen Stellen aufzuwiegen. Der rechten Ratshälfte geht das zu weit.
Es ist eine Gießkanne, die für alle Neurentner und Rentnerinnen gilt, losgelöst von der wirtschaftlichen Leistungskraft.
Bemängelt Felix Gutzwiele von der FDP und Alex Kuprecht, SVP, kritisiert die Kosten. In 15, 20 Jahren, sagt er, werde das enorm teuer, dann nämlich, wenn geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Die Zeche müssten die Jungen bezahlen mit hohen Lohnabzügen.
Und auf diese künftige Generation, auf unsere Kinder und Großkinder, nimmt keiner Rücksicht. Das interessiert niemand in diesem Saal.
Zu teuer und zu wenig gezielt ist die höhere AHV also für die Gegner. Die Befürworter argumentieren mit dem Volk, es brauche den Zustupf, damit die Rentenreform im Volk mehrheitsfähig sei, die tieferen Renten bei den Pensionskassen etwa. Die Gegenseite wolle das Volk auf Diät setzen, kritisiert Konrad Graber von der CVP.
Diät mag in gewissen Fällen gesund sein. In dieser Vorlage wirkt die tödlich, damit gewinnen sie keine Abstimmung. Am Schluss des Tages zählt das, was auf dem Teller landet, das, was im Portemonnaie landet.
Mit dem AV-Zustupf lande eben zu viel auf dem Teller, gibt ebenso kulinarisch die freisinnige Karin Keller-Sutter zurück.
Ich erlaube mir diese 70 Franken Rente plus mit einem schönen Menü zu vergleichen, das Sie im Restaurant bestellen und das Sie dann zur Bezahlung den nächsten Gästen überlassen.
Es ist der letzte Versuch von rechts, das Steuer im Ständerat doch noch herumzureißen oder besser, das Menü doch noch zusammenzustreichen. Es reicht nicht. Mitte links gewinnt mit 27 zu 17 Stimmen. SP und grüne Ständeräte stimmen mit der CVP für höhere AHV-Renten. Im Gegenzug akzeptieren sie kleinere Leistungen bei den Pensionskassen und das Frauenrentenalter 65.
Ob die Linke mit diesem politischen Handel ihre Werte aufgibt, dazu mehr nach den Nachrichten mit Bettina Studer.
Zivildienstleistende dürfen in Zukunft auch an Schulen eingesetzt werden. Sie dürfen aber keine Lehrkräfte ersetzen. Das hat das Parlament beschlossen. Konkret können Zivildienstleistende beispielsweise im Unterricht assistieren oder bei Mittagstischen helfen. Seit der abgeschafften Gewissensprüfung entscheiden sich immer mehr junge Männer für den Zivildienst statt für die Armee. Deshalb werden die Plätze knapp, an denen sie Zivildienst leisten können. Aus diesem Grund hat der Bundesrat den Einsatzbereich auf Schulen erweitert. Im Norden Serbiens haben sich an der Grenze zu Ungarn viele Flüchtlinge versammelt. 2000 Menschen seien es beim Grenzübergang Röske, berichtet ein Reporter der Nachrichtenagentur DPA. Die ungarische Polizei sei mit einem Großaufgebot präsent. Seit Mitternacht gilt in Ungarn illegale Einwanderung als Straftat. Gemäß Polizeiangaben sind gestern bis um Mitternacht mehr als 9000 Flüchtlinge von Serbien nach Ungarn eingereist. Das seien so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. In der Ägäis sind mindestens 22 Bootsflüchtlinge ertrunken. Mehr als 200 weitere konnten die Rettungskräfte in Sicherheit bringen. Die Flüchtlinge versuchten gemäß lokalen Medien in einem Holzboot von der Türkei zur griechischen Insel Kos zu gelangen. Erst vorgestern waren 34 Flüchtlinge in der Ägäis gestorben, als ihr Boot kenterte. Im August haben 156.000 Flüchtlinge die Grenze zur EU überschritten. Das teilt die EU-Grenzschutzbehörde Frontex mit. Seit Anfang Jahr seien es damit mehr als 500.000 Flüchtlinge gewesen und damit bereits doppelt so viele wie im ganzen letzten Jahr, so die Frontex. EU-Länder dürfen Bürger aus anderen EU-Staaten von Sozialleistungen ausschließen, auch wenn die Betroffenen zuvor kurze Zeit im Land gearbeitet haben. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Er stützt damit einen Entscheid der Behörden in Deutschland. Dort hatte eine Bürgerin aus Schweden nach einem Jahr Arbeit in Deutschland Arbeitslosenunterstützung erhalten. Nach einem halben Jahr wurden die Zahlungen gestoppt, dagegen klagte die Frau. Nordkorea hat angekündigt, sein Atomwaffenarsenal zu vergrößern und zu verbessern. Das Land sei bereit, auf Feindseligkeiten der USA jederzeit mit nuklearen Waffen zu reagieren. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur. Zuvor hatte Nordkorea bekannt gegeben, einen neuen Satelliten ins All schießen zu wollen. Die USA und Südkorea vermuten dahinter einen erneuten, verschleierten Waffentest im Rahmen des umstrittenen Atomprogramms. Die SBB hat in den ersten 6 Monaten des Jahres jeden Tag 1,2 Millionen Reisende befördert. Das ist eine Steigerung von rund 3%. Im Vergleich zur Vorjahresperiode stieg der Gewinn der SBB um 34 Millionen auf 92 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Zum Gewinn beigetragen hätten vor allem der Verkauf von Immobilien und der Personenverkehr. Ein Minus gab es beim Güterverkehr und bei der Infrastruktur. Wer Kenntnis hat von Korruptionsfällen und dies melden möchte, kann ab sofort eine neue Anlaufstelle benutzen. Das Bundesamt für Polizei Fedpol hat im Auftrag der Bundesanwaltschaft eine anonyme Meldeplattform aufgeschaltet. Die Internetadresse lautet www.korruptionsbekämpfung.ch. Beim Kampf gegen die Korruption sei das Wissen von Insidern ein entscheidender Faktor, schreibt das Fedpol. Weil die Plattform Anonymität garantiere, sei der Schutz vor Repressalien, zum Beispiel durch den Arbeitgeber, gewährleistet. Deutschland und Österreich hätten mit ähnlichen Plattformen positive Erfahrungen gemacht. Das Wetter: am Nachmittag scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Morgen ist es mit Föhn teils sonnig, teils bewölkt und 23 bis 28 Grad warm. Im Süden ist es meist bewölkt und vor allem morgen nass bei rund 20 Grad.
Der Kompromiss des Ständerats bei der Rentenreform bricht mit linken Tabus. Frauen sollen länger arbeiten und die Pensionskassenrente soll sinken. Ja gesagt zum höheren Frauenrentenalter und zu Einbußen bei der zweiten Säule haben auch mehrere SP-Vertreterinnen und Vertreter. Opfert die Linke für ein bisschen mehr AHV ihre Wirte? Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Drei der 11 SP-Ständeräte und Ständerätinnen waren es beim AHV-Rentenalter 65 auch für Frauen, 5 bei der Reduktion der Pensionen aus der zweiten Säule. Sie stimmten beide Male ja und somit anders als ihr Parteipräsident Christian Löwra zum Beispiel. Der Kompromiss und die 70 Franken höhere AHV-Rente waren ihnen wichtiger als frühere urlinke Positionen. So erklärte die Aargauer SP-Ständerätin Pascal Bruderer gestern:
Und darum biete ich auch Hand dafür, dass der Umwandlungssatz als Beispiel gesenkt wird, dass das Referenzrentenalter der Frau erhöht wird.
Damit rüttelten Bruderer und ihre Kollegen an einem Tabu. Dass Frauen länger arbeiten sollten, knüpfte die SP bis vor kurzem an Bedingungen. Nur wenn Frauen auch gleich viel verdienen würden wie Männer, könne man über das Rentenalter reden. Vorher sicher nicht. Diese ursprüngliche SP-Haltung in Rheinkultur vertritt noch immer die Solothurner SP-Nationalrätin Bea Heim. Wenn die große Rentenreform 2020 bald in die nationalrätliche Kommission kommt, wird sie sich vehement dagegen wehren, dass Frauen länger arbeiten müssen.
Ich werde mich einsetzen für die Lohngleichheit und erst danach, wenn wir es erreicht haben, wirklich nachgeben.
Auch bei den Pensionskassen vertrage es keine Einbußen, selbst wenn es dafür 70 Franken mehr AHV gäbe. Das klingt bei ihrer Parteikollegin Silvia Schenker etwas anders. Zwar kann sie nicht verstehen, dass einige ihrer Genossen bereits gestern Ja gesagt haben zu eigentlich bürgerlichen Anliegen. Diesen Trumpf hätte die SP so lange wie möglich in der Hinterhand behalten müssen. Aber ein absolutes Tabu ist das Rentenalter für Silvia Schenker nicht mehr.
Frauen, die oft nur eine AHV-Rente haben oder praktisch keine Pensionskassenrente, die müssen wirklich profitieren von dieser Revision. Dann bin ich allenfalls bereit, über eine Erhöhung des Frauenrentenalters zu diskutieren.
Kompromissbereit zeigt die Schenker auch bei den Pensionskassen. Die grüne Vertreterin in der Nationalrätlichen Kommission Yvonne Gilly zeigt sich gegenüber der Rentenreform noch offener.
Ich werde auf jeden Fall diesen Kompromiss mittragen, weil es mir sehr bewusst bis aus den Erfahrungen der letzten Revision, dass dieser Kompromiss Gold wert ist.
Somit ist klar, auch bei linken Vertreterinnen im Nationalrat dürfte der ständerätliche AHV-Kompromiss reelle Chancen haben. Und was sagt SP-Parteipräsident Christian Löwra dazu? Er, der gestern während der Debatte geschwiegen und beim Rentenalter und beim Umwandlungssatz Nein gestimmt hat.
Der Vorschlag ist effektiv ausgewogen, geht von den realen Sozialbedürfnissen der Leute aus. Und mit der Erhöhung der AHV-Renten ist gerade die Situation der Frauen mit tiefen und mittleren Einkommen berücksichtigt, sodass unter dem Strich für mich der Bilanz positiv ist.
Das gleiche Rentenalter für Männer und Frauen und Abstriche bei der zweiten Säule sind also auch für die SP-Spitze definitiv kein Tabu mehr.
Elisabeth Pestalozzi hat sich bei den Linken umgehört. Und so geht's weiter im Rendezvous. Zivildienst im Klassenzimmer. Warum das für das Bundesparlament nun doch nicht zu viel Dienst ist. Wenn die Tochter plötzlich Kopftuch trägt. Radikalisierung in Genf und was engagierte Muslime dagegen unternehmen. Schließlich leerer Ostbahnhof in Budapest. Die Flüchtlinge sind weg. Die Ratlosigkeit bleibt. Jetzt also doch. Männer, die Zivildienst leisten, dürfen ihren Einsatz künftig auch in Schulen machen. Der Nationalrat hat heute seinen Widerstand überraschend aufgegeben. Geraldine Eicher.
Beim Mittagstisch Essen schöpfen, Farbstiftespitzen, auf der Klassenreise mitwandern. An Schulen gibt es viel zu tun, für das man keine fundierte Lehrerausbildung benötigt. Und solche Hilfsdienste sollen künftig also doch auch Zivildienstleistende übernehmen. Das gefällt SVP-Nationalrat Thomas Hurter immer noch nicht. Es gehe nämlich eigentlich gar nicht um den Einsatz an Schulen, sondern
«Es ist ganz klar, was es hier ist. Man will weg vom Militärdienst.»
Das bereitet auch seinem Parteikollegen Hans Fehr Sorge. Und er stellt die provokative Frage:
Sind das überhaupt die richtigen Vorbilder, die Zivildienstleistenden?
Denn schließlich würden sie ihre in der Verfassung verankerte Pflicht nicht erfüllen, die allgemeine Wehrpflicht. Bundesrat Johann Schneider-Ammann widerspricht. Der Zivildienst sei verfassungskonform. Zivis würden schließlich ihren Dienst an der Gemeinschaft leisten. Ein wichtiger Hilfsdienst, unterstreicht SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Die Kantone und Schulen seien ja frei, ob sie Zivildienstleistende an Schulen einsetzen möchten oder eben nicht. Einsetzen als Hilfsdienst notabene, denn
Die Zivis ersetzen keine ausgebildeten Lehrpersonen.
Für die Aufgabenteilung zwischen Lehrkräften und Zivildienstleistenden brauche es aber ein klares Pflichtenheft, betonen einige. Unter dieser Prämisse kann der Nationalrat mit Zivildienstleistenden an Schulen leben. Nach dem knappen Nein im ersten Anlauf wechselt die Mehrheit im Nationalrat zu einem knappen Ja.
Jetzt also doch, sagt sich auch der Präsident der Lehrerinnen und Lehrer, Beat Zemp. Er hat sich nämlich diesen Entscheid des Nationalrats herbeigewünscht und dafür zünftig lobbyiert.
Ja, ziemlich intensiv, muss ich Ihnen sagen, zusammen auch mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann und den Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren, die hier sehr gut mitgearbeitet haben. Ich denke, es ist wichtig, dass junge Männer nun eben ihren zivilen Ersatzdienst auch an den Schulen absolvieren können, wobei eben das Pflichtenheft sehr genau angeschaut werden muss.
Wie viele Schulen konkret in der Schweiz brauchen denn jetzt diese Zivis?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Es ist ja wichtig, dass die Schule selber dann den Bedarf festlegt. Es ist nicht so, dass die Zivis einfach verteilt werden auf die Schulen. Es gibt auch Schulen, die brauchen keinen Zivi, das ist möglich. Es gibt auch Klassen, die weniger oder schwieriger sind. Aber insgesamt würde ich jetzt von einer Zahl ausgehen, die sicher mehr als 1000 Leute umfasst, weil es doch viele Arbeiten gibt, die jetzt in Schulen durch diese Zivis getan werden können.
Eben, und damit sind wir bei diesen Arbeiten. Heute hieß es im Rat, das Pflichtenheft, das müsste jetzt klar definiert werden. Was wird dort reingeschrieben?
Es gibt nicht ein Pflichtenheft für ein Zivi an den Schulen. Es wird eine Mischung sein zwischen Unterrichtsassistenz und Schulassistenz, zwischen Arbeiten bei der Betreuung, Tagesstrukturen, Mittagstisch, Hausaufgabenhilfe und vieles andere, Sportunterricht zum Beispiel. Aber ganz wichtig, Zivis dürfen nicht den Unterricht selber machen. Das geht nicht. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Es ist wirklich eine Assistenz und kein Ersatz von Lehrpersonen.
Und wenn ein Zivi Lehrer ist?
Das sollten wir vermeiden, weil wir wollen ja, dass eben auch Lehrpersonen, junge Lehrpersonen, die ausgebildet sind, wenn sie den Zivildienst machen, in einem anderen Bereich Erfahrungen sammeln sollen. Das gilt auch für Ärzte zum Beispiel oder für andere Berufe, die eben dann nicht in ihrem angestammten Berufsfeld ihren Ersatzdienst leisten sollen.
Sie haben den Bedarf genannt, etwa 1000 Zivis würden da gebraucht in nächster Zeit. Ab wann eigentlich?
Ja gut, jetzt kommt die Vollzugsverordnung und da muss man den Einsatz dann planen und es liegt an den Schulleitungen dann den Bedarf festzulegen. Natürlich müssen die Kantone ein grundsätzliches Feuerwehr, ein grünes Licht geben für den Einsatz. Es ist auch denkbar, dass ein Kanton das nicht möchte, dann ist das auch möglich. Aber insgesamt geht es darum, dass die Schulleitungen dann den Bedarf sammeln und das dann melden und dann muss man nach geeigneten Zivis Ausschau halten und das Pflichtenheft sauber vereinbaren.
Das sagt Beat Zemp, er ist Präsident des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer, gehört im Rendezvous. In 12 Minuten 13 Uhr. Von der Schweiz in den Heiligen Krieg. Bis heute sind 69 Extremisten in den Dschihad aufgebrochen. Sie sind bereits so stark radikalisiert, dass sie die Sicherheitsbehörden als Gefahr einstufen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, wären Programme wichtig, die junge Männer und Frauen erkennen, die sich zu radikalisieren beginnen. Nur vielerorts fehlen solche Programme. In die Lücke springen engagierte Muslime, zum Beispiel in Genf. Dort ist eine muslimische Stiftung die Anlaufstelle für besorgte Angehörige. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder war dabei bei einem ersten Beratungsgespräch.
Die Hauptperson ist abwesend. Erstmal sind nur die Eltern gekommen und bitten dringend, dass die Familie in diesem Bericht nicht erkannt wird. Nennen wir sie Familie Favre, sagen bloß, dass sie im Großraum Genf lebt. Ein gebildetes Paar, sie in der Lebensmittelbranche, eher in der Verwaltung tätig. Eltern einer 25-jährigen Tochter, die sie zur Unabhängigkeit erzogen hatten. Und jetzt das. Sie habe ihre Tochter verloren, klagt die Mutter. Plötzlich sei die junge Frau wie ein kleiner Soldat. Befolge Kommandos, trage ein Kopftuch, ohne zu verstehen, warum. Die Mutter ist verzweifelt. Die Eltern sitzen an einem Besprechungstisch. Vor ihnen eine Handvoll Trauben, ein Teller mit Biskuits. Im hinteren Teil des Saales liegen ein paar Kissen, ein Koran, das Lokal der Stiftung de l'Entre-Connaissance. Hafid Wadiri ist Direktor der Stiftung, ein Alt-68er und einstiger Sprecher der Genfer Moschee. landesweit bekannt wegen seiner Klage gegen das Minarettverbot. In Genf ist Wadiri der erste Name, der genannt wird, wenn man fragt, wer denn hilft, wenn sich jemand radikalisiert. Polizisten, Sozialbehörden, Schulen, alle suchen sie seinen Rat, so wie die Favres. Die Mutter erzählt, ihre 25-jährige Tochter stürzte in eine Krise, als ihr Mann sich scheiden ließ.
Elle est tombée dedans suite à un mal-être profond, suite à un divorce qui a fait qu'elle était complètement perdue.
Die Tochter wollte ihre Eltern nicht beunruhigen, ihre Sorgen selbst lösen. Dann lernte sie einen ebenfalls geschiedenen Mann kennen, einen Marokkaner. Sie verliebte sich. Vor 3 Wochen konvertierte sie zum Islam. Hafid Wadiri hört zu, fragt nach. Wer ist dieser Marokkaner? Wie heißt er? Welcher Imam war bei der Konversion beteiligt? Und vor allem, können die Eltern noch mit ihrer Tochter reden?
Dans la communication que vous aurez avec elle, qu'elle ne pense pas que c'est une relation de récupération.
Ah oui, non, mais j'essaie de pas.
Lassen Sie das Gespräch nicht abreißen, rät er eindringlich.
Il faut à mon avis qu'elle se sente valorisée.
Geben Sie ihr nicht das Gefühl, sie solle zurückbekehrt werden, sonst entwurzeln Sie ihre Tochter noch weiter. Und dann beruhigt er die beiden, erklärt ihnen, für wie wertlos er als Muslim solche Instant-Bekehrungen hält. Der Islam beruhe auf der freien Wahl, nicht auf blinder Gefolgschaft, sagt Wadiri.
Der Islam repose sur un choix, pas sur une imposition.
Diese Bekehrungsbroschüren, die ihre Tochter konsumiert, engstirnig. Wichtig sei jetzt, dass sich alle an einen Tisch setzten. Die Eltern, ihre Tochter und auch deren Freund. Der Vater sorgt sich. Der Freund wolle nicht, behaupte, es gibt nichts zu besprechen. Hafid Wadiri beruhigt ihn. Wenn nötig, gehe er einfach zum Imam des Mannes und sage dem, dass sie reden müssten. Das wäre schon. Und dann? Wie sieht so ein Gespräch aus?
D'abord, ils doivent se rendre compte que nous ne sommes pas dans un interrogatoire, nous sommes dans ce que j'appellerai moi des séances d'écoute.
Er nenne das Zuhörtreffen. Wichtig sei, dass diese Jungen nicht den Eindruck hätten, sie würden verhört.
Parce qu'il se peut que dans ce que cette personne me dira ou ce qu'il me dira, il m'apprendra quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir communiquer avec elle ou avec lui.
Wenn er aufmerksam zuhöre, dann bekomme er im Gespräch den Schlüssel, um einen Zugang zu den Menschen zu finden. Das brauche Zeit und er könne den Prozess nur anstoßen. Ein zweites Treffen soll möglichst bald stattfinden. Doch jetzt muss Hafid Wadiri weiter zum nächsten Termin. Da sind viele solche Hilferufe dieser Tage. Viele? Von wem? Wadiri setzt sich an den Computer, öffnet die Mailbox und zeigt die letzten paar Anfragen. Ein Polizist, ein Sozialarbeiter, besorgte Muslime. Positiv daran, die Mails kommen aus einem so weit noch intakten Umfeld, dass Veränderungen bemerkt werden. Negativ, es gibt in Genf und in anderen Kantonen kein behördliches Hilfsangebot. Die Deradikalisierung steht und fällt mit der Courage einzelner muslimischer Bürger.
Sascha Buchbinder aus Genf. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, Sie hören das Rendezvous. Was tun, um Sportlerinnen und Sportler vom Doping fernzuhalten? Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA versucht es jetzt mit einer Liste. 114 Namen stehen drauf von Personen, die nachweislich Sportler mit Doping versorgt haben. Sportredaktor Uli Reist.
Sportlerinnen und Sportler würden häufig nicht von sich aus dopen, sondern würden von jemandem aus ihrem Umfeld dazu ermutigt. Damit begründet die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA ihre schwarze Liste, die Athletinnen und Athleten den Entscheid erleichtern soll, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Auf der Liste sind vorwiegend Trainer und Ärzte aufgeführt. Zum Beispiel der lebenslang gesperrte italienische Arzt Michele Ferrari, der ehemalige Trainer der bewiesenermaßen gedopten Leichtathletin Marion Jones oder der gesperrte Ex-Sprinter und frühere Trainer von Tyson Gay, John Drummond. Die Botschaft lautet: Arbeite nicht mit jemandem zusammen, der Anti-Doping-Regeln gebrochen hat, sagt WADA-Präsident Craig Riedel. Alle 114 aufgeführten Personen haben nachweislich mit Doping zu tun gehabt und sind verurteilt. Ärzte oder Betreuer, die bloß verdächtigt werden, mit unlauteren Mitteln nachzuhelfen, sind nicht aufgeführt, weil in diesen Fällen nichts bewiesen ist. Diese Liste ist sicher kein großer Wurf, denn es wäre naiv zu glauben, dass wer wirklich zu unsauberen Mitteln greifen will, sich davon abhalten ließe. Die Veröffentlichung der Namen mag vor diesem Hintergrund zwar etwas hilflos erscheinen, wäre sie aber nicht erfolgt, müsste sich die WADA vorwerfen lassen, sie mache zu wenig.
Ungarn entledigt sich der Flüchtlinge. Wer noch da ist, wird an die österreichische Grenze geschafft. Die letzten Schlupflöcher im Zaun werden gestopft. Und wer es in Zukunft dennoch schafft, macht sich neuerdings strafbar. Denn der illegale Grenzübertritt gilt jetzt als Verbrechen und wird mit Gefängnis oder Abschiebung bestraft. Unser Korrespondent Urs Bruderer hat sich am Budapester Ostbahnhof umgesehen und umgehört. Dort, wo vor kurzem noch tausende Flüchtlinge eintrafen.
Vor ein paar Tagen hörte man hier noch viel Arabisch. Jetzt fast nur noch Ungarisch und Englisch. Drei Freiwillige sortieren Kleider, die niemand mehr braucht.
I think they're being sent somewhere else, but I don't know. I'm just here to sort them for the moment.
Die Kleider würden wohl woanders hingeschickt, sagt diese Amerikanerin, die derzeit in Budapest studiert und in den letzten Tagen hier am Ostbahnhof freiwillig half. Längst nicht mehr alle Zelte sind bewohnt in der U-Bahn-Passage, die vorübergehend zum Flüchtlingslager wurde. An einem Stand türmen sich Brote, Wasser, Suppen. Ein arabischer Student verteilt die Nahrungsmittel, jetzt halt vor allem an Budapester Obdachlose. Seine Übersetzerdienste sind kaum noch gefragt.
There's almost nobody here. We will leave.
Es ist fast niemand mehr da. Wir bauen heute Abend hier ab und gehen weiter, nach Serbien oder Wien, sagt er.
Like Serbia or maybe to Vienna.
Und die wenigen Flüchtlinge, die jetzt noch da sind, wissen längst, wie sie weiterkommen.
I'm going to Austria by train.
Er fahre mit dem Zug nach Österreich, sagt ein junger Mann, der sich als Mohammed aus Aleppo vorstellt, und zwar mit einem Ticket bis an die Grenze und dort gehe es dann umsonst oder zu Fuß weiter. Auch ihn zieht es nach Deutschland. Warum nicht zum Beispiel in die Schweiz?
What about the benefits? What about permanent visa?
Wie sind da die Sozialleistungen, fragt er. Wann erhält man das Bleiberecht? In Deutschland könne man in 5 Jahren Deutscher werden. Das Land heiße Syrer sehr willkommen.
It's one of the most welcoming of Syrians.
Der Grenzübertritt von Serbien nach Ungarn sei schwierig gewesen, sagt Mohammed. Ab heute soll er beinahe unmöglich sein. Voller Zuversicht lösten die ungarischen Behörden die Empfangslager an der serbischen Grenze offenbar schon gestern auf und brachten einige tausend Leute von dort direkt an die österreichische Grenze. Nicht nur Budapest, das ganze Land soll bald schon flüchtlingsfrei sein. Im Ostbahnhof sind Putzekippen unterwegs. Nur ein schwacher Geruch nach Schweiß und Urin erinnert noch an die vielen Flüchtlinge, die hier kampieren mussten.
Comment je suis venu? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait au moins 1000 par journée.
Als ich kam, gab es hier mindestens 1000 Neuankömmlinge jeden Tag, sagt dieser Helfer aus Spanien. Doch das Problem sei nicht gelöst, nur verschoben. Er will jetzt an die Grenze fahren und schauen, wo es ihn in Zukunft braucht. Vielleicht weichen sie nach Kroatien aus, sagt er, um dann über Slowenien nach Österreich oder Italien zu gelangen. Aber wo sie auch hingehen, wir gehen mit ihnen mit.
Und wenn Sie auch helfen wollen, die Flüchtlingstragödie zu bewältigen, können Sie bei der Glückskette spenden. Heute ist Sammeltag. Die Glückskette ist bis heute um 23 Uhr erreichbar. Die Gratis-Telefonnummer lautet 0800 87 0707. Spenden sind jederzeit auch möglich auf das Postkonto 10-15.000-6 für Merk Flüchtlinge. Online können Sie auch spenden über www.glückskette.ch oder über die App der Glückskette. Ja, warum diese Flüchtlingskrise? Weil Europa seine Hausaufgaben nicht gemacht habe, unter anderem. Das sagt der Migrationsfachmann Alberto Achermann. Was er damit meint, sagt er uns gleich hier im 1. und 4. nach Bettina Studer mit den Schlagzeilen um 1:1.
Weil es aus der Pensionskasse künftig weniger Geld gibt, will der Ständerat im Rahmen der Rentenreform die AHV aufbessern. Neupensionierte sollen pro Monat 70 Franken mehr erhalten, Ehepaare bis zu 226 Franken mehr. Der Zivildienst kann in Zukunft auch an Schulen geleistet werden, das hat das Parlament beschlossen. Zivildienstleistende dürfen zwar keine Lehrkräfte ersetzen, aber etwa im Unterricht assistieren oder beim Mittagstisch helfen. An der serbisch-ungarischen Grenze bei Röske haben sich rund 2000 Flüchtlinge versammelt. Sie stehen einem Großaufgebot der ungarischen Polizei gegenüber. Die illegale Einwanderung gilt in Ungarn seit Mitternacht als Straftat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.